Flaschenkinder, der Podcast.
Hallo Alex.
Hallo Keller. Ich bin heute,
Du hörst dich.
Ja, ich sag's gleich zu Beginn. Ich bin heute richtig scheiße drauf.
Ja, super.
Ja, es ist wirklich, ich weiß nicht, heute war einer dieser Tage, wo einfach alles schiefgegangen ist. Es war irgendwie meine Bluetooth-Tastatur ist nicht gegangen, mein Sonos-Musiksystem hat sich aufgehängt, mein Computer hat sich nicht mehr abschalten lassen zum Neustarten und mein Outlook ist auch gehangen. Also ich weiß nicht, was
so, und
heute
darunter
ist.
Müssen jetzt unsere Hörer leiden oder was, dass deine Elektronik heute
aber
nicht funktioniert hat oder was?
Aber Keller, deswegen machen wir ja auch einen Podcast und keine Radioshow. In der Radioshow, da musste ich jedes Mal gut drauf sein. Auch wenn ich scheiße drauf war, musste ich so tun, als ob ich gut drauf war. Und deswegen mache ich ja einen Podcast, damit ich authentisch sein kann, verstehst du?
Neue Stelle, gleiche Welle. Wie geht's euch da drauf?
Die besten neuen Hits jetzt. Guten Morgen, es ist 5:07 und wir starten in diesen Tag und gleich kommen die Verkehrsnachrichten. So.
Also, was ich erstmal sagen muss, wir haben super spät. Ich glaube, so spät haben wir noch nie aufgenommen.
Das stimmt. Vor allem, ich bin so mega chatlaggig immer noch. Ich meine, wir sind jetzt über eine Woche aus Thailand zurück und ich wache jeden Tag um 4 Uhr morgens auf. Ich meine, wann hört das auf, Keller? Das ist doch nicht normal.
Ja, bei mir ist es ähnlich, aber bei mir muss man sagen, mein Adrenalin ist so weit oben, denn, Freunde, ich bin wieder zurück im Hamsterrad des Fernsehbusiness.
Das alte Zirkuspferd ist
so,
zurück.
So, das alte Zirkuspferd ist zurück und hat Blut geleckt, ja? So schnell kriegt ihr mich nicht wieder weg aus dem Bums, das sag ich euch.
Keller, aber ich finde, du hast es richtig lange durchgehalten. 3 Monate und jetzt wieder zurück beim Fernsehen. Was
man
machst du Schönes? Lass doch unsere Hörer daran teilhaben, was du jetzt wieder für hochwertige und anspruchsvolle intellektuellen Sendung machst.
Also bevor ich mich hier jetzt wieder fertig machen lasse, muss man mal dazu sagen, ich halte es wenigstens durch, dass ich meine Abstinenz, egal von was, nach 3 Monaten beende. Ja? Zigaretten nach 3 Monaten wieder voll drin, Fernsehen komplett out of order 3 Monate und heute mit dem heutigen Tag wieder komplett drin. Ne? Das alte Zirkuspferd, ich komme da rein, ich hau ein paar Fragen raus und schon merke ich wieder, ich bin einfach dafür geboren.
Naja,
ne?
Du merkst halt auch einfach, es läuft halt nichts ohne dich. Ne? Der Laden läuft halt nicht ohne dich.
Es läuft halt nichts ohne mich, ja. Also,
ja. Und das ist ja auch so ein bisschen wie Skifahren bei dir. Du verlernst das ja nicht. Du stellst dich auf die Ski und bretterst die schwarze Piste runter, als würdest du den ganzen Tag nichts anderes machen, ne?
Ich habe mir heute überlegt, ne, so als ich dann diese Gespräche geführt habe und alles so aus dem FF konnte, auch die ganzen technischen Sachen und so, ne, da habe ich mir gesagt, boah, ich mache mir beim Wein so einen kompletten Druck, ja, alles in 2 Monaten auf dem Kasten zu haben, ja. Also um eine so gute Aufnahmeleiterin zu werden, brauchte ich ja auch meine 5 Lehrjahre, ja. Also
so.
Ich gehe mal so, also da habe ich auch die Theorie im Studium gelernt, aber bis ich das praktisch konnte, brauchte ich ja mal so, ne? So, und was mache ich mir eigentlich für einen Druck? Ich lerne jetzt praktisch die Theorie und der Rest wird schon kommen.
Das wird kommen, natürlich. So ist das. Das ist halt das Problem beim Wein. Also ich glaube generell bei Essen und Trinken, und das Problem hatte ich ja auch als Kulinarik-Journalist, muss ich sagen, dass alle Leute, die glauben, weil sie halt auch täglich essen und trinken, halt auch mitreden können. Nur so einfach ist das Spiel halt nicht. Und deswegen, glaube ich, machst du dir jetzt auch so ein bisschen diesen Druck, weil du weißt, du trinkst gern Wein, du kennst dich schon ein bisschen aus, du redest gern drüber, aber die Tiefe fehlt dir halt noch ein bisschen und die wirst du auch nicht in 2 Monaten draufkriegen.
Das
die,
ist es halt.
Die wird,
aber
wird,
den
das
Druck
wird halt,
muss ich mir jetzt auch mal nehmen, ja.
Ja,
also,
nimm dir den Druck raus. Raus mit dem Druck.
Ich muss mir den Druck, also ich muss ganz ehrlich sagen.
Let it flow.
Ich, ich habe jetzt für mich verstanden, okay, ich brauche meine Zeit, aber das ist auch okay so. Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Ja?
So, take so. Your time.
Und bis ich dann, weißt du, irgendwann wird es so sein, dann mache ich wieder ein halbes Jahr einen Fernsehjob und dann gehe ich zurück irgendwie in meine Gastronomie und sag so, Freunde, es war jetzt, hab mir mal wieder ein halbes Jahr Auszeit gegönnt, ja. Und dann stehe ich da wieder an der Theke und dann läuft das auch wieder. Also,
aber ich glaube, dass die zum Beispiel die so junge Aufnahmeleiter oder junge Leute beim Fernsehen, wenn die jetzt mit dir zusammenarbeiten, dann werden die sich wahrscheinlich ähnliche Dinge denken. Die denken sich, ach komm, ich habe doch auch schon hier einen Studentenfilm gedreht
und eine
Talkshow für die Fachhochschule produziert. Es kann doch nicht so schwer sein. Ja, und dann kommst du und dann merken sie, ach, okay, die hat doch ein bisschen mehr Erfahrung und da gibt es doch ein bisschen was, was man jetzt nicht auf der FH oder auf der Uni lernt und was man jetzt irgendwie erst über die Jahre mitbekommt. So.
Und da muss ich halt, voll an mir arbeiten, dass mein Wissen nicht arrogant rüberkommt. Weißt
ja,
du?
Das ist halt schwierig bei dir. Du wirkst halt sehr arrogant.
Nee, ich glaube, ich habe das heute bei meinen Kollegen sehr gut gemacht, mich sehr zurückgehalten, weil, weißt du, was ich gelernt habe, was auch super ist?
Ja, was
Leute,
denn?
Die wirklich Ahnung haben, die müssen das nicht allen auf die Nase binden.
So.
Da hält man sich erstmal ein bisschen zurück.
Ja.
So, und
kackt erstmal alle an, warum sie das nicht so gemacht haben.
Nee,
und
aber stellt Fragen.
Ja.
Fragen. So,
richtige Fragen, die richtigen Fragen zum richtigen Zeitpunkt, an die richtigen
Personen. Habt ihr diese Thematik schon mal bedacht, zum Beispiel?
Genau, und wenn sie dann sagen, nein, dann mit den Augen rollen. So.
Nein. Dann sagen, okay, dann habe ich eine gute Lösung. Da fällt mir was ein, Freunde,
Aber jetzt hast du immer noch nicht verraten, also ich weiß es ja schon, aber du hast immer noch nicht verraten, was für ein tolles BBC-Format du jetzt machst.
Ich mache Marco Schreil. Jetzt denkt sich jeder, ja wie, sie macht einen Moderator.
Ich mache Marco Schreil.
Die Sendung heißt Marco Schreil, das wird der Talk um 4 auf RTL.
Übrigens, für alle, die Marco Schreil nicht kennen, man weiß auch nicht, hinter welchem Stein er wieder hervorgekrochen ist, aber Marco Schreil hat früher vor Urzeiten gemeinsam mit Daniel Hartwig DSDS moderiert und danach hat man sehr lange, man hat ihn dann immer wieder mal gesehen, aber dann hat man ihn sehr, sehr lange nicht gesehen. Ich habe ihn ab und zu gesehen im Homes Place am Gürzenich in Köln in der Sauna mit seinen Boys, aber im Fernsehen war er dann tatsächlich, glaube ich, nicht mehr ganz so oft zugegen. Und jetzt?
Und da muss man RTL ja schon sagen, sie halten an ihren Zirkuspferden,
so
wie an mir,
genau.
Einfach fest. Ja.
Die halten einfach an ihren alten Zirkuspferden fest. Irgendwann werden sie dann wieder aus der Schublade gezogen. Ja, kommt dann wieder ein Thomas Gottschalk raus. Oder mich wundert es auch, dass Harald Schmidt ist auch schon lange weg. Da könnte auch mal wieder ein kleines Comeback feiern.
Der hat sich ja damals mit Sat.1 verbandelt. Da greift dann das RTL-Rettungsboot nicht.
Ja,
ne?
Das stimmt, also, das stimmt, ja. Und gut,
der
Stefan
Marco
Raab,
war uns
Stefan
immer
Raab
treu.
Ist Pro7. Ja, Marco war RTL immer treu.
So
nämlich.
Naja,
genau, also es ist eine Talkshow auf jeden Fall, wo ganz hochtrabende und intellektuell sehr anspruchsvolle Themen diskutiert werden. Kann man da schon ein bisschen was drüber sagen? Nee, wahrscheinlich nicht, ne? Das ist noch alles sehr top secret.
Es ist top, top secret.
Aber ich sage mal so, es klingt auf jeden Fall nach einem Revival von Talkshows wie Lassen wir sie, Vera am Mittag, Brit. Oder Arabella
nennen. Das Familienduell mit, wie heißt der, Michael Schanze? Nee, das war Werner Schulze-Erde.
Michael Schanze. Das war doch der Schlagersänger, der die Kindersendung moderiert hat.
Ja, der Pädophil.
Kinderquatsch mit, hast du jetzt Pädophil gesagt? Keller, bitte. Bitte für alle, die das jetzt falsch verstanden haben, wir sind in der Satire-Sendung. Also, Kinderquatsch mit Michael.
Mich erinnert die Sendung ein wenig an, wir haben 100 Leute gefragt.
Welche jetzt? Ich bin jetzt
das
raus.
Das ist Familienduell mit Werner
Ach
Schulze
so.
Erdel.
Ich kenne das nicht. Ich habe das nie gesehen.
Nicht?
Ist das das, wo die sich auf die Schulter klopfen? Nein, das ist Ruckzuck.
Nein, das waren immer so zwei gestörte Familien. Familie Schmitz gegen Familie Meier. Und dann ist in der Mitte ein Buzzer und dann kommt Werner Schulze Erdel und sagt, wir haben 100 Leute gefragt, was sind die typischsten Geschenke zum Valentinstag? Und dann muss man auf den Buzzer hauen. Und dann musst du die fünf meisten
ja,
antworten.
Ja, ja, ich weiß schon. Rosen, Platz 1.
Pralinen.
Pralinen, so nämlich. Genau, Stoff. Du hattest ja damals, glaube ich, auch einen Nebenjob als Basserton. Ne? Das war, glaube ich, dann einer deiner ja. ersten Fernsehjobs. Begonnen
da gab's
hast du
noch
ja.
Keine Spiel.
Ja, ja. Begonnen hast du ja, als wir uns kennengelernt haben bei. Wie hieß das in dieser Sendung?
Der Zong.
Genau, du hast als Zong ja. begonnen. Der Zong, ja. Das war immer Tor 1, Tor 2 oder Tor 3 oder 5000 Mark. Ich nehme Tor 3. Gut, dann bitte Tor 3 auf. Und dann saß
Verena da.
Dann saß Verena in Form eines Zongs als Stofftier hinter Tor 3. So.
Ja.
Okay, das war jetzt alles sehr,
genug
von den alten Zirkuspferden. Wir sind jetzt hier schon wieder so in einem Special Interest Experten Talk. Das ist mir alles schon zu viel übrigens. Wollte ich heute auch noch erwähnen, dass, ich bin jetzt auch schon ein bisschen besser drauf. Danke dafür. Mhm. Und wollte noch erwähnen, dass heute, der 12. Januar, ist übrigens in den USA wieder der No Pants Subway Ride Day. Warum lachst du? Bist du, wie kindisch bist du? Du bist so kindisch, du lachst jetzt, weil jemand ohne Hosen mit der U-Bahn fährt oder was?
Ja, aber ohne alle Hosen?
Nee, also schon mit Unterhose.
Und das machen Leute?
Ja, das wird auch, ich weiß nicht, ob das zugleich auch in Österreich ist, aber in Wien ist das die letzten Jahre auch, also hat man auch ein paar gesehen. Ich habe es nicht live gesehen, aber ich habe Fotos gesehen, ja, dass das Leute in Wien gemacht haben.
Das ist ja absolut geistesgestört.
Ja, ich verstehe auch den, also ich müsste mir mal durchlesen, was es damit auf sich hat. Ich verstehe, also es hat sicher irgendwas.
Ist das so eine Greta Thunberg-Bewegung oder was?
Nee, das ist irgendwas anderes. Es hat irgendeinen anderen Hintergrund. Das müsste ich jetzt recherchieren, das ist mir jetzt aber auch zu mühsam, ehrlich gesagt. Es ist 9 Uhr abends. Da habe ich ja echt keinen Bock mehr, irgendwas zu recherchieren.
Also ich habe die letzten 10 Tage um 9 Uhr abends schon sowas von tief geschlafen, wegen meiner Tropenkrankheit.
Ach so, ja, du hattest ja Dengue-Fieber.
Ja.
Also glaubst du zumindest, dass du es hattest.
Ich sag's euch, Freunde, das war kein Zuckerschlecken.
Nee, aber nochmal zurück auf den No Pants Subway Ride. Ich finde die Unterwäsche eines Menschen. Ich meine, da bei diesem Special Event werden die Leute natürlich irgendwie die schönsten Unterhosen anziehen, die sie zu Hause haben. Aber ich finde ja Unterhosen, also ich sag, zeig mir deine Unterhose und ich sag dir, wer du bist. Also ich finde, Unterhosen ist ja schon auch so ein bisschen ein Persönlichkeitsmerkmal.
Ja, und daran siehst du ja eigentlich, ist jemand gepflegt oder hat er komplett die Kontrolle über sein Leben verloren, ne? Weil man also, muss ja auch immer bereit sein, also man muss ja immer auf den Moment gefasst sein, finde ich zumindest.
Ja, wie ein
Pfadfinder.
Dass
es sein könnte, dass man ausgepackt wird, ne?
Genau, richtig. Und ich finde zum Beispiel so ausgeleierte Unterhosen finde ich zum Beispiel sehr schwierig, sehr, sehr schwierig.
Ja, ich finde bei Frauen diese Baumwollpants.
Ja, gut, Frauen ist sowieso nochmal ein spezielles Thema. Ich finde, Frauen müssen nicht unbedingt Spitzenunterwäsche tragen, aber zumindest halt auch nicht diese labbrigen Fetzen, weißt du, die so aussehen, als ob man hinten reingeschissen hätte, die dann so runterhängen. Also das finde ich.
Ja, ich äußere mich jetzt nicht dazu, sonst würde ich wieder zu viel über meine Unterwäsche preisgeben und wer weiß, was dann wieder da bei den Hörern los wäre. Ne?
Ja, deine Unterwäsche kenne ich ja in- und auswendig. Ja. Aber sag mal, was ist für dich so ein totaler Unterwäschen-Liebestöter zum Beispiel? Also wo sagst
also das,
du, das ist
das
jetzt
Das habe ich
No
bei einem
Go.
Mann noch nie gesehen, aber ich habe es in Filmen und so gesehen. Wenn so ein Mann so eine weiße Baumwoll-Unterhose anhat, die vorne so auch noch so Druckknöpfe hat, so eine Schnellfick-Unterhose. Kennst du die?
Du meinst so mit einem Eingriff, die, also,
ja.
Aber in, und dann aber auch in Slipform, ne? Also.
Ja, noch länger sind die ja meistens, wie in Boxershorts, aber ein bisschen enger anliegend.
Ach so, die meinst du?
Boah, okay. Die sind ja ganz schlimm, ne?
Ja, das
die
ist
haben so alte Männer immer an,
das
ne?
Ist so wie so Bundeswehrunterhosen. Bei der Bundeswehr haben sie die auch.
Haben sie die? Keine Ahnung.
Ja, aber ja. Halt den grün, ja.
Ja, grün ist wieder okay.
Grün ist okay, okay.
Weiß also, finde ich ganz schlimm.
Ich finde richtig schwierig, ehrlich gesagt, bei Männern Tangas. Finde ich richtig schwierig.
Ja.
Findest du gut?
Nee, gut nicht, aber nicht so schlimm wie diese weißen Dinger, von denen ich gerade erzählt habe. Also ich hatte mal einen Typen, der Tanga getragen hat, das fand ich sehr komisch, ja, muss man schon sagen. Fand ich schwierig, ja.
Ich finde es sehr, ich hatte es auch mal vor vielen, vielen Jahren und da fand ich es auch sehr, also das hat mich auch überrascht, weil es überhaupt nicht zusammengepasst hat zu dem
das
Gesamtbild.
Ist oft bei den Männern, bei denen man es gar nicht glaubt.
Ja.
Die
also
du
das,
dann auspackst und dann haben die einen Tanga.
Das war eigentlich ein relativ straighter, ja, korrekter Kerl. Also das war halt, es war irgendwie sehr, sehr überraschend, muss ich sagen.
Komisch, dass man das direkt mit so, also ich würde das im Kopf direkt mit Stripper oder sowas assoziieren, ne?
Ja.
Und dann
oder,
ist man verwundert, wenn das der Anzugträger
trägt. Oder Stricher.
Ja, gut.
Aber wir haben ja, nee, da warst du nicht mit. Ich war ja einmal in Phuket am Strand Mittagessen holen oder Abendessen und da bist du ja im Haus geblieben und da war auch ein älterer Herr, der hatte auch einen Tanga. Und ich finde so gerade bei älteren Männern, die dann so als Badehosen Tangas tragen, das finde ich auch sehr schwierig. Also.
Ja, ich mag aber auch, muss ich dir ganz ehrlich sagen, bei Frauenbikinis nicht, wenn die Tangas haben. Also auch wenn das bei denen, finde ich, ästhetischer aussieht, finde ich das irgendwie unangebracht.
Aha, okay.
Also und? Gefällt mir gar nicht, finde ich immer ein bisschen billo.
Mhm, okay. Ja, 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 ich weiß, was du meinst. Ich finde, also FKK Baden ist das eine, aber dann in einem normalen Bad oder am Strand mit einem Tanga ist, ja, ich weiß, was du meinst. Ja, es kommt immer so ein bisschen billig rüber. Ja, also wenn man es jetzt zum Beispiel, sagt, man ist in einem Beachclub, und da ist ein Mädel mit einem Tanga, dann hat man irgendwie sofort so ein Klischeebild vor sich, ne?
Genau. Naja. Genau.
Ja, ich weiß, was du meinst. So, übrigens, bevor wir jetzt zum Burner der Woche kommen, ich weiß, du möchtest schon wieder saufen. Es ist, ich höre das schon an deinem Atem. Ich habe heute was entdeckt. Davon wollte ich dir erzählen. Und zwar bin ich durch Zufall auf eine App gekommen, die ein CB-Funkgerät imitiert. Also ich weiß nicht, ob du das kennst, aber ich habe das in meiner Kindheit gemacht. Ich hatte einen CB-Funk. Und
das ist ein CB-Funk.
Das ist so, also einfach ein Funkgerät, das
mit dem man LKW-Fahrer anfunken
so,
kann.
So, richtig, genau.
Ah.
Und das gibt's jetzt auch als App. Also es gibt, es gibt mehrere Apps. Und
oh
ich
nein,
mir,
dann funke ich gleich LKW-Fahrer an.
Und ich habe mir die zum Spaß heute runtergeladen und habe die so nebenbei laufen gelassen. Ey, das ist so lustig. Ich habe so drei deutschen Männern zugehört. Das war so Hans Dieter, der schon in Frührente ist, also so, dass sich angehört und hat da mit seinen Kumpels geredet und gute Tipps ausgetauscht und also ich habe kurz reingehört, dann haben sie gerade über irgendwelche Frauenthemen geredet, also dass er das nicht so ernst nehmen soll, wenn seine Frau wieder rumzickt und dann habe ich später mal wieder reingesippt und dann hat der eine gesagt, nee, das ist ja bei der Feuerwehr und bei der Polizei, da funkt ja nicht der Fahrer, da sitzt ja immer jemand dann daneben, der funkt, ja. Also das weiß ich, das ist bei der Polizei und bei der Feuerwehr ist das so. Und da habe ich mir gedacht, ey, wie langweilig muss den Menschen sein, dass sie sowas, dass die da sitzen dann den ganzen Tag und reden nur gequirlte Scheiße und funken.
Aber sind das LKW-Fahrer oder sind das Männer, die zu Hause sitzen?
Das waren definitiv keine LKW, weil ich habe kein Motorengeräusch im Hintergrund gehört. Aber es gibt auch LKW-Fahrer. Ja, aber wenn einem langweilig ist, das ist echt sehr, sehr lustig.
Geil, also, das ist praktisch Reality-Fernsehen, ja. Revival sozusagen. Ja.
Und
ja?
ich habe mir nicht gedacht,
und
dass es wirklich…
Und realer geht nicht.
Ja, voll. Und ich habe mir nicht gedacht, dass es wirklich Leute gibt, die noch funken, aber es gibt sie tatsächlich. Und
ich verstehe nicht, die wissen aber, dass das einfach jeder abhören kann.
Natürlich, natürlich.
Da kann man ja eine Mega-Sendung draus machen.
Ja, und zwischendrin hat dann einer gesagt, ey, Steffen, komm mal auf die 12. Und dann bin ich auch auf Kanal 12. Und dann so, ja, Steffen, bist du da? Ja, ich bin da, was ist los? Und dann haben die zwei dann so quasi face to face, Funk to Funk, miteinander geredet. Also, es war sehr, sehr strange, aber wirklich lustig, wirklich lustig. Und ich kann mich eben erinnern, als Kind hat mir mein Vater so ein Funkgerät gekauft und da bin ich auch, also da gab's ja kein Handy und nix und kein Computer, da bin ich jetzt auch stundenlang, wenn schlechtes Wetter war, zu Hause gesessen und hab gefunkt. Mein Funkname war, jetzt halte ich fest, Pfauenauge.
Ach du Scheiße, Pfauenauge.
Pfauenauge. Da gab's auch eine Funksprache. Das musste
ich
man
weiß.
Ganz, das musste man ganz, doch, ganz korrekt einhalten, sonst ist man gleich gerügt worden.
Es gibt doch auch so einen deutschen Schlager, der ums Funken geht. Der
stimmt,
ist
mit dem
traurig.
Teddybär, mit dem Teddybär.
Mit dem Teddybär, ja.
Teddybär ruft 144 oder so irgendwie.
Oh Gott, ey, das war so mein traurigster Schlager, den
das
es je
stimmt.
gab.
Dass du den kennst, ja. Das ist ja lustig.
Ja, den musste ich mir immer mit meiner Mom anhören. Ich bin mit meiner Mom viel Auto gefahren. Wir haben Kassette gehört immer und die hatte Neue Deutsche Welle und sowas. Und da war auch dieser Teddybär-Song
ja,
drauf.
Das stimmt. Das ging um einen Typen, der mit einem Jungen gefunkt hat. Und irgendwann ist er dann mit dem LKW zu diesem Jungen gefahren und hat den.
Weil der Papa tot war.
Genau,
sowas,
richtig,
ne?
Genau. Und ist dann hingefahren und hat dann mit dem eine Tour gemacht. Und dem, mit dem einen Teddybären geschenkt. So war das.
No.
Jetzt bin ich wieder schlecht drauf, danke. Ja. Komm, lass uns was trinken.
Du bist aber heute auch schwankelnd.
Ich bin wankelmütig heute. Ich glaube, ich habe meine Tage. Komm, lass uns lass
mit
uns
dem Burner
bitte,
der Woche.
Ja, lass uns bitte Alkohol trinken.
Ich muss Folgendes dazu sagen, ne? Also, weil das alte Zirkuspferd zurück im Fernsehbusiness ist und der Alex und ich wirklich random denselben Burner der Woche hatten, ne? Hab ich jetzt gesagt, pass auf, Alex stellt den vor und ich trinke auf gute alte Fernsehmanier mein Bier hier währenddessen. Mein
Ach so.
Mönchhofsradler. So
okay.
Mache ich das. Ja?
Das, aha,
ist das
okay.
in Ordnung für dich, Alex?
Das
oder?
Ist absolut in Ordnung für mich.
Ja?
Aber es war wirklich lustig, weil wir haben es vorher kurz abgesprochen, welchen Burner wir haben. Und hätten wir das nicht gemacht, gäbe es jetzt eine Überraschung. Aber ich finde es auch gut, dass du ein Bier trinkst.
Das machen wir sonst nie, dass wir erzählen, was der Burner der Woche ist. Und ich weiß gar nicht, wie wir drauf kamen. Ich sage, Alex, du wirst mir das nicht glauben. Und dann habe ich ihm ein Foto von meinem Burner geschickt, weil ich dachte, er wird mir nicht glauben, dass ich genau den auch vorstellen wollte.
So
naja,
sieht's
jetzt habe ich hier Mönchshof Naturradler und bin absolut happy und der Alex und ich natürlich auch. Ich rede auch ein bisschen was über den Burner, aber der Alex stellt ihn jetzt mal vor.
Genau, also hier ist
der Burner der Woche.
Ja, ich weiß nicht warum, aber im Herbst und Winter bekomme ich lustigerweise, anders als viele Menschen, die ja meistens im Sommer Lust drauf haben, bekomme ich im Winter immer Lust auf Champagner. So, jetzt gibt's ein paar Naturchampagner-Winzer, nicht viele, aber einen, der mir sehr im Gedächtnis geblieben ist, weil ich ihn kennengelernt habe und du auch, auf der Naturweinmesse in Köln am Salon Naturel. Und das ist nicht nur ein richtig cooler, smarter Typ, sondern er macht auch richtig guten Champagner. Er heißt Pierre Charlot oder Charlot, Entschuldigung.
Charlot.
Und der Champagner heißt Charlot Perefis. eine, ich weiß nicht, ob du wirklich den gleichen hattest als ich, aber ich habe
also
hier…
Also ich hätte die Cuvée Spezial Brunature.
So, ich auch, genau.
Den ganz ohne, den Zero-Dosage, ne?
Zero-Dosage, richtig, ja. Genau. Um nochmal kurz was über den Typen zu sagen, der hat das 2009 übernommen, damals noch relativ jung, da war er irgendwie in seinen 20ern von seiner Großmutter und macht jetzt auf diesen 4 Hektar Weinbergen halt seinen eigenen Champagner sehr, sehr naturnah, so naturnah wie möglich und wird dabei beraten von seinem Cousin, der wiederum ein sehr enger Freund von Pierre Masson ist, der einer der französischen Biodynamie-Götter, Päpste, Gurus, was auch immer ist. Also der ist, sitzt da schon ganz gut an der Quelle und ich glaube, dass der jetzt in der Champagne auch so ein bisschen auf Gegenwind stoßen wird, könnte ich mir vorstellen, weil es ja doch etwas sehr Traditionelles ist und wenn da jetzt jemand kommt, der Champagner macht und so einen ganz anderen Weg geht, dann beäugt man das, ich würde sagen,
genauer.
Ganz genau. Aber der Erfolg gibt ihm offensichtlich recht. Pierre ist schon mehrfach ausgezeichnet worden, unter anderem vom Guide Champagne oder auch vom Gourmillot. Und was ich einfach spannend finde und so toll finde an dem Typen ist, dass der anders als viele Winzer, französische Winzer, vor allem aus der Champagne, so mega bodenständig ist, so bescheiden und so ein richtig netter, angenehmer, cooler Typ. Wir haben ihn ja beide kennengelernt. Wir sehen ihn ja auch jedes Jahr, auch dieses Jahr wieder auf der Naturweinmesse. Und das gefällt mir einfach und der macht einfach richtig guten Stoff. Wenig Flaschen eigentlich, also es ist sehr limitiert. Die Flasche, die ich jetzt hier habe, ist eine Cuvée aus 2011 und 2012, ist zu 100% aus Pinot Meunier, also eine der 3 Champagner-Rebsorten. Und?
Ach lustig, dann hätten wir doch verschiedene gehabt.
Ja?
Aber gut, ja.
Welchen hättest du gehabt?
Ganz lustigerweise steht mein Jahrgang nicht drauf. Meiner wäre eine Cuvée gewesen aus Chardonnay, Pinot Noir und Pinot Meunier.
Ach so, so. Okay, also der klassische.
Aber gut.
Okay.
Ja.
Ich habe den 100% Pinot Meunier. Ist ganz spannend, weil das ist die Rebsorte, die bei ihm am häufigsten vorkommt. Pinot Noir und Chardonnay hat er auch ein bisschen, aber Pinot Meunier ist sozusagen die Rebsorte, die bei ihm sehr präsent ist. Ich finde, er hat eine angenehme, zart mussierende Perlage, ist extrem stark im Aroma, ist, finde ich, eine richtige Fruchtbombe. Und man merkt, dass man der Rebsorte hier auch so ein bisschen Raum gegeben hat, sich komplett zu entfalten. Und das ist ein richtig, richtig schöner, charaktervoller Champagner, der, finde ich, ganz gut auch zu Weichkäse passt, also Camembert, Brie, aber auch zu einem Thunfisch oder Lachs-Tatar richtig, richtig gut. Und das zeigt auch, dass auch Naturwein, Champagner, sag mal Naturchampagner, Natursekt darf man ja nicht sagen. Das ist ja, geht ja gleich wieder in eine sexuelle Richtung, aber Naturchampagner auch einfach richtig gut schmecken kann und auf jeden Fall mit den guten und großen Champagnerhäusern mithalten kann. Richtig schöner Sprudel ist das.
Man kann auch dazu noch ein bisschen erläutern, dass für die erste Gärung die Weinbergs eigenen Hefen zuständig sind.
Richtig.
Also klar, wir müssen bei Natursachen nicht sagen, dass nichts hinzugefügt wird, aber vielleicht in dem Fall nochmal das ist ja gerade für die erste Gärung sehr interessant, dass da wirklich keine Hefen, nichts hinzugefügt sind, sondern aus dem Weinberg eigene Hefen dafür sorgen, dass es anfängt zu blubbern, also zu gären, nicht zu blubbern, aber zu gären.
Zu
also
gären.
Ist ja auch ein Blubbern, eine blubbernde Gärung, ja?
So, jetzt redest du dich hier wieder um Kopf und Kragen, Keller.
Ja, whatever. Ich bin ja ein Lehrling.
Whatever. Du bist ein Lehrling. Wir sind alle Lehrlinge. Lehrlinge des Lebens. Wir lernen nie aus, Keller. Champagner ist einfach ein tolles Getränk. Da kann man sagen, was man will.
Ja, ich merke schon. Du bist ja völlig drin. Ich nehme mir noch ein Schlückchen Radler.
Sag mal ganz ehrlich, der Champagner auf dem Flugzeug, ne? Das hat mich jetzt nicht so umgehauen.
Also Champagner. Und sage ich mal, bei Champagner muss ich schon sagen, das ist ja mein Guilty Pleasure. Wo ich halt auch sage, das ist etwas, wo ich nicht nur sage, da nehme ich nur Getränke zu mir, die gar nichts hinzugefügt haben. Aber im Flugzeug generell müssen wir ja mal sagen.
Lassen wir ja mal die Kirche im Dorf.
Ist die Auswahl an Getränken eher bescheiden? jetzt hatten wir schon gar nicht mal so viel Pech, aber natürlich, also ich kann zum Beispiel keinen Weißwein mehr trinken, das merke ich ja auch gerade bei meiner Schulung hier, ich kann keinen Weißwein mehr trinken, der geschwefelt ist, das funktioniert einfach nicht, oder der mit Hefe vollgepumpt ist, ja, da kriege ich es kalte Kotzen, ja. Ich habe es jetzt auch mal irgendwie mit einem reinen Pinot Noir, was ja relativ selten ist, dass Pinot Noir wirklich als Wein an sich ohne Zusätze überhaupt existiert, weil das so eine schwere Sorte ist. Den habe ich jetzt mal getrunken. Woher war der denn? Aus dem Rheingau oder so? Ich krieg's halt nicht mehr hin. Im Flugzeug war es auch schon schwierig, aber der Champagner im Flugzeug, also irgendwas, der hatte so eine Säure oder ich weiß nicht, der hat mir richtig den Hals so leicht weggeätzt.
Ja, das gut, also so radikal würde ich das jetzt nicht sagen. Ich bin ja nicht so dogmatisch wie du, was das Thema betrifft. Ich liebe das eine, aber ich schätze auch das andere, weil es da einfach auch in Österreich richtig, richtig gute Sachen gibt. Aber
ja, das will ich ja gar nicht sagen, das darf ich ja jetzt auch gar nicht mehr sagen.
Ja.
Aber es, also ich finde, sagen wir es so, also wenn man konventionellen Wein trinkt, dann bin ich jetzt mittlerweile auf einer Ebene angekommen, wo es schon wirklich herausragender Wein sein muss, damit ich den überzeugt und gerne trinken
kann. Also der
kann.
Muss schon mindestens 200 kosten, weil sonst
darum geht es nicht.
Sonst ist
es gar nicht um den Preis. Aber da reicht es nicht, dass der nur aus Bioanbau kommt, ja. Also wer mir dann sagt, ja, ich habe dir hier Bio-Wein mitgebracht, darum geht's überhaupt nicht. Also da muss
ich
es
ich finde sowieso, Bio gehört doch heute sowieso schon zum guten Ton. Das muss man doch gar nicht mehr erwähnen. Es gibt ganz viele, auch in Österreich, ganz viele Winzer, die Bio-Wein machen, sich das aber nicht auf die Fahnen heften und auch gar nicht erwähnen. Also große Winzer, wo du es nicht denken würdest. Und deswegen ist also Bio ist das eine, aber die naturnahe Arbeit und vor allem die Arbeit dann im Keller ist halt das andere, ne? Weil Bio bezieht sich halt nur auf den Weingarten.
Und deshalb sage ich halt, also deshalb geht das aber auch nur, sich Wein so auszusuchen, wenn man natürlich ein bisschen sich mehr mit der Thematik auseinandersetzt, weil ich dann halt sagen kann, okay, zum Beispiel den und den Wein von Markus Molitor, weiß ich, ist kein Naturwein, geht aber so sehr in die Richtung, da fehlt nicht mehr viel, um es zu einem zu machen, den trinke ich trotzdem gerne und da merkt man es auch im Geschmack, aber wie willst du das als normaler Konsument wissen? Nur da fange ich halt schon an, dann Abgrenzungen zu machen, um ihn dann trotzdem trinken zu können, weil es gibt hier halt nicht überall Naturwein. Ne?
Ich glaube übrigens, wenn du mal so richtig in der Materie bist, so in, weiß nicht, 3-4 Jahren, wenn du dann so ein richtiger Wine-Pro bist, dass du dann so mega arrogant sein wirst. Also wie ich glaube schon. Also so wie im Fernsehen halt, im Fernsehbusiness. So wie du da bist, so wirst du dann auch als Weinexpertin sein. Wenn dann jemand irgendwie sagt, ach guck, ich habe dir einen Wein mitgebracht. Und dann schaust du den so an und sagst so, oh, danke. Und man weiß genau, was du jetzt gerade denkst.
Nein, so werde ich nicht sein. Ich glaube, du schätzt mich auch sehr falsch ein, wie ich beim Fernsehen bin. Ich sag dir dann offen, was ich dann denke.
Ach so.
Aber ich lasse ja andere nicht so auflaufen.
Okay.
Nee, also ich sag dann, ach wie, nee. Also ich glaube, es sollte auch jetzt einfach keiner mehr auf die Idee kommen, mir Wein zu schenken. Das ist, es macht keinen Sinn.
Aber das ist ja, gut, wir haben ja schon so oft drüber geredet, das ist ja bei mir halt auch oft so, ne, dass Leute.
Ja, oder sich halt beraten lassen. Ich meine, es gibt zwei Naturweinhändler in Köln, es gibt online, wie oft müssen wir sagen, wo es was gibt, entweder keinen Wein schenken oder halt sich ein bisschen damit auseinandersetzen. Aber kein Wein ist auch okay, ich trinke ja, wie ihr hört, auch gerne Bier.
Ja,
so.
Bier ist super.
Ne?
Genau.
Also, wir haben genug über Getränke geredet, würde ich sagen, oder?
Yes.
Geht's jetzt zum allseits beliebten Hate-Moment?
Der Hate-Moment der Woche.
Mein Hate-Moment sind Menschen.
Ach, schon wieder Menschen. Also du bist immer, deine Hate-Moments haben immer mit Menschen zu tun.
Und zwar, die anscheinend keinen Spiegel zu Hause haben.
Oh Gott,
oder,
was kommt jetzt wieder? Ey.
Oder denen es einfach komplett scheißegal ist. Es fällt mir besonders im Winter auf,
oh Gott,
die einfach zu enge Anziehsachen sich anziehen. Also bei Männern jetzt der zu enge Pullover, der dann unter dem Bierbauch abschließt, ja, aber den Bierbauch vorher so richtig schön umrundet, wie so ein Teddybär umarmt, ja. Also einfach so sagt, du bist mein. Also es ist fast wie so, wie bei Ladies, diese Spanks, ja, so umrundet dieser Pullover den Bierbauch und schließt dann unten am Hosenbund ab, ja. Und im Winter kommt hinzu, ich stell mir da gerade so einen Mann vor, der den so in leicht Türkis oder so in so einer hellen Farbe hat und dann im Winter ist der so eng, dass dann unter den Achseln auch noch dieser riesige Schweißfleck dann auch noch zu sehen ist. Da frage ich mich, was soll ich denn in dem Moment denken? Ja? Oder
aber
was denkt der Mann sich?
Naja, ich sag mal so, wenn das Singles sind, dann finde ich es wirklich bedenklich. Wenn das Menschen mit Partner sind, dann umgekehrt, wenn's Singles sind, dann verstehe ich's. Wenn's Menschen mit Partner sind, dann verstehe ich's nicht, weil dann muss doch der Partner sagen, ey, sorry, aber so gehst du nicht aus dem Haus, beziehungsweise nicht, wenn ich dabei bin. So.
Ich verstehe es auch nicht bei Singles. Also was ist denn?
Naja,
also,
Singles kriegen halt wenig Feedback, weißt du? Singles, das hat ja oft auch einen Grund, warum Singles Singles sind, ja? Also das, ja, das ist so.
Jetzt komme ich mir aber
jetzt kommst,
vor.
Ja, das ist
hab
aber
ich
so,
ich auch
Keller.
Solche Sachen an?
Nee, das geht Nein. ja nicht nur um die Anziehsachen. Das geht ja um vieles, vieles mehr. Es geht um Personality, um Attitüden, es geht um Outfits, um Frisuren, um Sonnenbrillen. Das sind alles Dinge, die man nach bestem Wissen und Gewissen macht, aber man kriegt halt nie Feedback, weißt du? Das heißt, die Freunde, es gibt ja ganz wenig Freunde, die dir dann sagen, so wie ich zu dir sage, 90% deiner Sonnenbrillen schon einfach nur peinlich aus. Da gibt's halt wenig Freunde, die einem das sagen, weißt du? Und deswegen sagen die dann, oh nein, das sieht toll aus. Oh, hast du die Haare geschnitten? Oh, die Frisur steht dir gut. Nein, sie steht dir nicht gut. Sie sieht einfach scheiße aus. Also da muss ich jetzt auch mal ein Plädoyer halten. Bitte, liebe Frauen, seid euch einfach bewusst, wenn ihr euch die Haare abschneidet und so eine Kurzhaar-Männerfrisur macht, das macht euch leider 10 Jahre älter. Das ist einfach so. Und das sieht nicht gut aus. Also es gibt wirklich 1% Frauen, wo du dann danach sagst, ach, die kurzen Haare stehen dir besser als die langen. Aber bei 99% macht's Frauen halt einfach alt. Weißt du? Ich zum Beispiel habe ich mir jetzt, wir kennen ja Sonja Kirchberger, die geht ja jetzt ins Dschungelcamp. Wir waren mit ihr, falls du dich erinnern kannst, letztes Jahr in Wien Abendessen gemeinsam.
Beim
so.
Privé-Dinner mit ihr, ja.
So, genau. Und da hatte sie lange Haare, jetzt hat sie kurze Haare und jetzt schau dir bitte das Foto an, die sieht einfach um 20 Jahre älter aus. Das ist einfach so.
Ich hab's noch nicht gesehen. Ist das Dschungelcamp schon angelaufen oder was?
Nein, aber du kannst ja ihren Facebook- oder Instagram-Account anschauen.
Die war doch so an unserem Kumpel Max interessiert.
Ja, die war an mehreren Männern an dem Abend interessiert. Hatte ich
so
das
viele
Gefühl.
Gab's da ja nicht. So ja. viele gab's da ja nicht.
Ja.
Okay. Okay, um das abzuschließen, damit ich jetzt nicht nur auf Männer bashe, das Gleiches gilt für Frauen und bei Frauen ist es nicht mit Pullovern oder sowas, ne? Bei Frauen ist es mit Kleidern.
Mhm.
Ja? Kleider, die dann so eng anliegen.
Aber weißt du, was lustig? Ich find's lustig, Entschuldigung, dass ich dich jetzt unterbreche, aber ich finde bei Frauen verzeiht man das eher. Also, weil bei Frauen wirkt das halt immer weiblich, finde ich. Weißt du, wenn die ein bisschen, auch wenn die jetzt ein paar Kilos mehr haben, ich finde, es schaut trotzdem immer noch ästhetischer aus als bei Männern.
Also bei Frauen finde ich halt das einzige Problem dann, wenn dann der BH zu eng ist und der Tanga und dann darüber dieses enge. Das heißt, du hast schon Speckröllchen und machst dir noch mehr mit dem zu engen Tanga und dem zu engen BH. Und dann kommt dieses Wurstkleid drauf, ja. Ja.
Das ist der Zwiebellook.
Also lange Rede, kurzer Sinn. Manchmal tut's auch eine Nummer größer. Ich bin leider zu extrem, was das angeht, bei Kleidern und bei sowas. Da bin ich ja eher der Typ Sack, ja. Also ich habe ja, aber das ist mein Ding. Da muss ich mit dealen, warum ich das tue oder auch nicht. Aber diese zu engen Pullover im Winter, die finde ich schwierig.
Ja. Okay, und das ist für dich ein Hate-Moment, dass dich das so aufregt, okay?
Ja, ja. Das regt mich auf.
Okay. Kannst du mir sagen, wenn ich mal so einen zu engen Pullover anhabe?
Ja.
Das wär wahnsinnig nett.
Das mache ich, ja. Ja, sag ich dir.
Ja, okay, verstehe. Ja, mein Hate-Moment ist wie immer sehr unspektakulär eigentlich. Den hatte ich heute Morgen. Ich schäme mich ein bisschen dafür, weil ich eigentlich keine Pappbecher verwenden mag. Aber ich habe mir heute Morgen einen Coffee to go geholt. Und ich muss ehrlich sagen, ich verstehe nicht, wer auf diese hirnrissige Idee gekommen ist, diese Plastikdeckel da drauf zu machen mit dieser kleinen, mikroskopisch kleinen Öffnung, wo du dich jedes Mal verbrennst oder dir beim Trinken den halben Kaffee über den Pulli schüttest. Also das ist für mich einfach ein Rätsel. Ich weiß auch nicht, wie man es besser machen hätte können, aber also ich hasse diesen Plastikdeckel mit dieser Öffnung. Wenn ich nicht gerade im Auto oder in der U-Bahn sitze, dann nehme ich den auch ab und trinke den einfach so aus dem Becher. Aber weißt du, was ich meine?
Ich weiß, was du meinst. Ich weiß, was du meinst, ja.
Das ist für
aber mich. Aber ich musste gerade an den, es gibt einen Film, der geht über den Typen, der praktisch diese Pappumschläge für die Coffee-to-go-Becher erfunden hat und Millionär ist oder Milliardär, weil er
ja, das ist eine richtig, richtig gute Erfindung, muss ich sagen, weil ja. heiße Pappbecher, also Pappbecher mit heißem Kaffee drin sind wirklich schlimm, wenn du die nicht angreifen kannst und dir die Pratzen verbrennst. Also das
ja, aber,
ist eine gute
Also ich kenne keine Menschen mehr, die diese Coffee-to-go-Becher holen, Alexandre. Ich bin gerade geschockt von dir.
Ich weiß, es ist nicht sehr nachhaltig und umweltfreundlich. Ich mache es auch ganz, ganz selten, aber manchmal geht's halt nicht anders. Ich kann nicht, ich habe schon, ich weiß nicht, 15 Metallbecher zu Hause. Ich kann nicht jedes Mal wieder einen neuen kaufen, weil ich gerade keinen mit habe, wenn ich unterwegs bin.
Ja.
Ich finde, warum machen die nicht so ein Pfandsystem? Weißt du?
Das gibt es.
Wo gibt's das?
Also in Köln gibt's das. Das nennt sich Recap. Und da machen fast alle Coffee-to-go-Becher, alle Kaffeeläden mit. Da kaufst du dir einmal für 1 Euro diese Recap. Und die kannst du dann in jedem anderen Laden, der mitmacht, wieder abgeben.
Das finde ich gut. Weißt du?
Ja.
Das finde ich gut. Das finde ich innovativ. Ja?
Ja.
Lawrence Lulane heißt übrigens der Erfinder der Einwegbecher im 20. Jahrhundert. Und das hatte damals hygienische Gründe, falls du dich fragst, warum hat man den überhaupt erfunden? Weil früher haben ja viele.
Schon, warum man den.
Ja, genau. So viele haben das Wasser aus den öffentlichen Hähnen mit dem Metallbecher getrunken. So, dann hatte jeder Herpes. Die Viren haben sich fröhlich verteilt. Und irgendwann hat der Lawrence sich gedacht, ey, so geht das nicht weiter. Wir machen jetzt hier Wegwerfbecher. So kam's. Viele glauben ja, dass Starbucks den Pappbecher erfunden hat, ist aber nicht
ja,
so.
Ja, klar, meine Güte. Starbucks hat auch den Weihnachtsmann erfunden.
Nee, den hat Coca-Cola erfunden.
Ja.
So, kommen wir zu einer Rubrik, die wir länger nicht hatten, nämlich der Rubrik, in der wir die Unterschiede zwischen Deutschland und Österreich beleuchten.
Deutschland versus Österreich.
Ich musste mir ganz lange Gedanken machen und wollte auch nicht so easy Sachen jetzt irgendwie bringen bei Deutschland versus Österreich. Und habe mir dann wirklich lange überlegt, was fasziniert mich denn immer wieder in Österreich und was gibt's in Deutschland gar nicht so krass. Und ich bin auf ein größeres Thema
gestoßen.
Ich weiß,
was es ist.
Was denn?
Es ist die Auswahl auf Tinder, weil du in Köln schon alle Tinder-Männer kennst und immer wenn du in Wien bist, dann freust du dich, weil du lauter neue Vorschläge hast.
Das wäre mein personal Österreich, weißt du. Ich habe jetzt eigentlich so breiter gedacht und nicht nur in meinem eigenen Interesse.
Okay.
Nee, und zwar geht's mir um Traditionen und damit verbunden um Trachten zum Beispiel.
Boah, schwieriges Thema.
Ich weiß, aber ich finde, also nur aus meiner Sicht, ne, also wie das Österreicher selber sehen, sei jetzt mal dahingestellt, ne? Aber ich finde es ja total toll und schön und großartig, wenn Menschen noch in Tracht, in Lederhosen, in Traditionen denken, ja. Zum Beispiel sowas jetzt. In meiner Welt, korrigier mich, wenn ich falsch liege, ist sowas, was der Max Stiegel mit dem Sautanz macht, auch eine Art Tradition, ja.
Ja, das ist es ja auch. Ja.
So, das ist es, ne? Und zum Beispiel, und das ist ja auch, das spielt sich ja bei euch auch trotzdem alles, in und um Wien statt. Das ist jetzt nicht sowas, wo man sagt, das hat man nur auf dem krassesten Dorf, ja. So wie jetzt, wenn man von Deutschland redet, wenn mir jetzt jemand sagt, das haben wir doch in Deutschland auch, ja, das haben wir im tiefsten Bayern in irgendeinem Kaff. Aber wenn ich jetzt mal Wien als Hauptstadt mit Berlin vergleiche, wenn da würde niemand auf die Idee kommen, heute mal in Tracht rumzulaufen und wenn, würde er gesteinigt werden oder irgendwie, was weiß ich, verbannt, ja, verbannt aus der Stadt, geh mir weg. Und ich finde, und das ist wirklich nur meine deutsche Sicht auf die ganze Sache, dass das gefällt mir in Österreich und ich finde es total gut, dass es da eigentlich da noch sehr, sehr akzeptiert ist. So. Du siehst es wahrscheinlich anders, ne?
Naja, ich sehe es ein bisschen ambivalent. Ich sehe einerseits, dass alte Traditionen wieder aufgelebt werden und oder aufleben und das sind halt vor allem Traditionen, die für mich total Sinn machen, wie jetzt der Sautanz zum Beispiel, den es in ganz vielen Dörfern und Bundesländern gibt, über den man halt aber nicht groß redet, den macht man halt einfach. Bedeutet, man mästet den ganzen Sommer lang eine Sau, ein Schwein und schlachtet es dann im Winter und dann verarbeitet man die frischen Dinge, die Leber, die Niere, alle Innereien, macht Würste, macht Speck und dann lebt man, also jetzt als Familie, den ganzen Winter von dieser Sau. So,
das ist ja eine Tradition, die schon sehr, sehr weit in der Vergangenheit lebt, ne? Also praktisch.
Ja, aber viele, also das war der Ursprungsgedanke.
Genau.
Aber
ja.
Aber den Sautanz an sich gibt's ja trotzdem in vielen kleinen Ortschaften und Dörfern immer noch. Und was jetzt passiert ist, dass aufgrund auch der Tatsache, dass Menschen wieder nachhaltiger leben wollen, dass Menschen auch wieder so ein bisschen zurück zu diesem Nose-to-Tail-Prinzip gehen, also sprich auch die nicht so edlen Teile eines Tieres essen und nicht nur die Filetstücke, dass da jetzt natürlich auch die ganzen Hipster und Ökos aufspringen, das ist ein schöner Nebeneffekt, aber das bildet für mich jetzt nicht sozusagen die österreichische Tradition ab. Und das
Nein,
mit der das Tracht, das finde ich, ist so ein bisschen, also es ist ja ein Massenphänomen geworden bei uns, auch durch Volksmusiker, über die ich jetzt nicht sprechen möchte, weil sonst kriege ich so einen Hals, die ihre Fans auch dazu bekommen haben, dass sie alle, dass ein ganzes Stadion plötzlich gefüllt ist mit Menschen, die alle Tracht tragen. So,
ja.
Das
siehst du auch ambivalent, wie ich merke.
Sehe ich auch ambivalent, vor allem, weil das halt zu 95% keine traditionellen Trachten sind, sondern sind halt Polyester Fetzen aus Asien, wenn du da mal mit dem Feuer dran gehst, macht's puff und weg ist die Tracht. Und auch bei den Lederhosen, das ist so ein bisschen finde ich ein bisschen pseudo, ehrlich gesagt. Aber
okay, ja gut, aber das ist ja nur, also ich kann ja nur von dem sprechen, wie ich das dann so sehe und denke mir so, schön, ne? Wäre in Deutschland so überhaupt nicht, könnte man gar nicht dran denken, das wäre fernab von allem.
Naja, und man muss dazu sagen, eine Tracht hat halt auch aufgrund unserer Geschichte auch so immer so ein bisschen negativen Nazi-Touch.
Ja, okay.
Ne?
Ah,
also,
okay.
So, aber ich weiß nicht, ob ich es gut oder schlecht finde. Ich habe auch eine Tracht, aber ich habe halt eine richtige Tracht, nicht eine 25-Euro Tracht von Pimki. So, also deswegen, also ich sehe es ein bisschen ambivalent, aber ich weiß, was du meinst, ja.
Ja, aber trotzdem ist es ja ein Unterschied. Also ist ja jetzt egal, wie wir dazu stehen. Es ist ein großer Unterschied. Bei uns siehst du sowas, wenn überhaupt, nur im tiefsten bayerischen Kaff oder am Oktoberfest. Und da ist es ja auch lächerlich und nicht das, was ich meine. In Österreich sieht man das schon mehr. Punkt.
Aber ihr habt doch auch, wir haben doch auch eine gemeinsame Freundin, deren Freund ist doch zum Beispiel im Schützenverein. Die tragen doch auch Tracht rund um Köln, oder?
Ja, das ist aber eher ja Schützenjagdkleidung, ne?
Ach so, okay.
Und die Mädchen tragen einfach sehr günstige Polyesterkleider, ne?
Okay. Mhm.
Also das hat also bei den Mädchen überhaupt nicht. Wenn überhaupt bei den Männern und die Frauen, die tragen einfach hier, weiß ich nicht, bei Üskül Brautmoden irgendwie, ne? So, mehr will ich dazu nicht sagen.
Ja, ist klar. mein Deutschland vs. Österreich Moment ist folgender. Mir ist aufgefallen, ich weiß nicht, ob wir schon mal drüber gesprochen haben, ich glaube ja, mir ist aufgefallen, dass es in Deutschland, also jetzt wieder zu Heiligen Drei Könige, ganz viele Bundesländer gibt, die einfach unterschiedliche Feiertage haben. Und das finde ich irgendwie sehr spannend. Das gibt es bei uns in Österreich, gibt es nur zwei Feiertage. Das ist Leopoldi, das in Niederösterreich, meine ich, und Josefi in Kärnten. Ich weiß nicht, ob es noch andere bundesländerspezifische Feiertage gibt, aber so diese allgemeinen Feiertage wie Christi Himmelfahrt, Fronleichnam, Heiligen Drei Könige, also diese ganzen katholischen Feiertage, dass die jetzt in Bundesländern unterschiedlich wären, das ist schon sehr spezifisch für Deutschland. Und ich frage mich dann immer, gibt's Leute, die extra in ein Bundesland ziehen, von dem sie wissen, dass das die meisten Feiertage hat?
Ja, das wäre dann Bayern. Kann gut sein. Ich kann dir erklären, woran das bei uns liegt, lieber Alex.
Naja, wahrscheinlich daran, dass es sehr gemischt ist bei euch an Protestanten und Katholiken.
Genau. Und Berlin ist ja halt so, ist ja praktisch satanistisch. Nein, aber Berlin kennzeichnet sich ja dadurch, an nichts zu glauben. Und die haben tatsächlich die wenigsten Feiertage. Und verstehen das überhaupt nicht, dass Nordrhein-Westfalen und Bayern ist wirklich das Land mit den meisten Feiertagen, so viele Feiertage hat. Und in Köln kommt ja auch noch Karneval hinzu, was ja letztendlich auch ein christlicher Feiertag ist.
Eigentlich kein offizieller.
Eine christliche Feierwoche ist.
Ja, ne? Eigentlich kein offizieller, aber dann doch, ne? Irgendwie.
Nee, aber das ist tatsächlich lustig. Und ich hatte den großen Vorteil, in Griechenland sind wir nach nordrhein-westfälischem Gesetz auf der deutschen Schule, hatten wir Feiertage plus die griechischen. Plus die griechischen Ferien, also da waren wir so gut wie nie in der Schule. Das war der Wahnsinn.
Mega gut.
Ja.
Sehr gut. Sag mal, ist dir aufgefallen, dass in anderthalb Monaten schon Karneval ist?
Ja, mir ist es heute aufgefallen, als mich alle fragten, wie lange bleibst denn du bei uns? Habe ich gesagt, ja, 6 Wochen bis Karneval, ne?
Wir haben immer noch nicht drüber gesprochen, welches Kostüm wir uns anziehen. Ne? Also das müssen wir jetzt auch mal in den nächsten Wochen klären, Keller. Ich muss das ja alles
vielleicht organisieren. Vielleicht können ja mal die Hörer mal was sagen, was wir werden sollen.
Na, lieber nicht.
Für Rotkäppchen und Wolf?
Nein, ich ziehe sicher kein Wolfskostüm an. Was, wie heiß das ist?
Wolf, du Rotkäppchen.
Ach so, ja, das geht.
Oder das, Flaschenkinder. Können wir einfach als Flaschenkinder gehen?
Ja, oder wir gehen als Badewanne und lassen uns einfach volllaufen.
Oh, ja, das war so schlecht.
Ich weiß, aber du magst es. So, Keller, wir sind am Ende. Sprichwörtlich.
Wir sind richtig am Ende.
Scheiße.
Ist auch schon so spät.
Es ist so spät, vor allem mit Jetlag. Überleg mal, jetzt ist es irgendwie kurz vor 10, da ist es in Thailand kurz vor 4 Uhr morgens.
Ach du Scheiße. Ja, also wir müssen jetzt ganz schnell ins Bett. Ich freue mich, dass es geklappt hat, Alex. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich freue mich, dass es auch mit euch geklappt hat. Nächste Woche müssen wir dann was verkünden. Da freue ich mich schon sehr drauf.
Wie du das immer sagst. Also diese Teaser und Cliffhanger, das ist nicht deine große Stärke, sage ich mal so.
Das hätte ich ja. Nächste Woche wartet eine große Überraschung auf euch. Ihr dürft gespannt sein.
So, schon besser.
Gut, also ich muss jetzt ganz dringend im Bett. Morgen ist wieder ein wichtiger Arbeitstag, ne? Morgen Buddha bei die Fische. Morgen in einer Woche geht's los mit meiner großen Sendung.
Marco schreit schon nach dir.
Marco schreit schon, Maria. Ja, und ich sag einfach mal bis ganz bald, ihr Mäuse.
Au revoir.